Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Am 15. August ist es genau ein Jahr her, dass Kabul, die Hauptstadt Afghanistans, von den radikal-islamischen Taliban eingenommen worden ist. Mit den bekannten Folgen. Überstürzt flohen Ausländer und viele Afghanen aus dem Land. Die chaotischen Szenen am Flughafen von Kabul sind uns noch in Erinnerung. Und wie sieht es heute in Afghanistan aus, nach knapp einem Jahr Taliban-Herrschaft? Darüber spreche ich mit einem profunden Landeskenner, mit Emran Feroz. Er ist Autor mehrerer Bücher und Journalist mit afghanischen Wurzeln. Hallo, Herr Feroz.
Hallo, guten Tag.
Vor einigen Tagen ist Afghanistan nach längerer Zeit mal wieder in die Schlagzeilen geraten. In der Hauptstadt Kabul wurde bei einem gezielten Drohnenangriff der USA Ayman al-Zawahiri getötet, der Anführer der Terrororganisation Al-Qaida. Sie, Herr Feroz, kritisieren seit Jahren die US-amerikanische Praxis der Tötungen durch Drohnen scharf. Aber hat es diesmal nicht doch den Richtigen getroffen?
Ja, ich meine, man muss bei dieser Sache auch bedenken, wie oft Zawahiri in den letzten zwei Jahrzehnten für tot erklärt wurde nach ähnlichen Operationen. Ich denke, dass in diesem Fall wohl die Intelligence der Amerikaner, naja, hoffentlich stark genug war. Aber was mir trotzdem fehlt, auch in der jetzigen Berichterstattung diesbezüglich, ist die Tatsache, dass trotzdem das Ganze völkerrechtswidrig ist und gegen alle internationalen Normen verstößt, auf die der Westen eigentlich immer so stolz zu sein scheint.
Al-Zawahiri dürfte wohl kaum ohne das Wissen der Taliban mitten in der afghanischen Hauptstadt gelebt haben. Was bedeutet seine Tötung für Afghanistan?
Naja, Al-Zawahiri selber hat wahrscheinlich in den letzten Jahren auch innerhalb Al-Qaidas nicht mehr viel zu sagen gehabt. Al-Qaida selber ist auch nicht mehr die Organisation, die sie einst war. Der sogenannte Islamische Staat ist mittlerweile viel populärer bei den ganzen Extremisten, die da global agieren. Und erscheint viel attraktiver. Aber Al-Zawahiris Tötung wird meiner Meinung nach dennoch ja viele Folgen haben für Afghanistan. Erstens wird der Vorwurf im Raum stehen, dass die Taliban sich nicht an den Doha-Deal, den sie mit den Amerikanern abgeschlossen haben, gehalten haben, weil dieser eben vor allem einen Fokus auf den Punkt hatte, dass Afghanistan nicht abermals ein Rückzugsort für internationale Terroristen werden darf. Al-Zawahiri stand vor allem dem Haqqani-Flügel der Taliban nahe. Das ist ein Flügel, der in den letzten Jahren berühmt-berüchtigt geworden ist für brutale Anschläge und auch bekannt war für die internationale Vernetzung zu anderen global-dschihadistischen Akteuren. Es war eben wahrscheinlich auch Sirajuddin Haqqani, der gegenwärtig als Innenminister Afghanistans agiert, der wahrscheinlich Al-Zawahiri Unterschlupf gewährt hat. Und dieser Angriff, der eben Al-Zawahiri entblößt hat, hat die Taliban jetzt, glaube ich, in eine tiefe Krise gestürzt. Wie das Ganze ausgehen wird, das wird sich noch zeigen. Aber jene, die in erster Linie daran leiden werden, sind wahrscheinlich wieder irgendwie durchschnittliche Afghanen, weil dieser Angriff auch deutlich gemacht hat, dass die Amerikaner gar nicht wirklich abgezogen sind. Sie können weiterhin im Land agieren, sie können Drohnenangriffe ausführen und wir erinnern uns daran, dass die meisten dieser Angriffe eben nicht bekannte Terrorführer getroffen haben, sondern meist Zivilisten.
Abgesehen von dieser Meldung hat man in letzter Zeit ja eher wenig über Afghanistan gehört und gelesen. Und wenn, dann waren es meist Berichte über Hunger, über Dürren, Naturkatastrophen wie das schwere Erdbeben im Juni. Wie ist derzeit die Wirtschafts- und vor allem wie ist die Versorgungslage im Land?
Ja, Afghanistan befindet sich eigentlich seit einem Jahr im freien Fall in wirtschaftlicher Hinsicht. Internationale Gelder sind nicht mehr da, Hilfsgelder erreichen viele Regionen gar nicht mehr und die afghanischen Staatsreserven in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar wurden seit der Rückkehr der Taliban von den USA eingefroren. Und man hat hier eigentlich einen Schritt gemacht, also Sanktionen durchgesetzt, die eher einer Kollektivstrafe gleichen, weil diese eben auch in erster Linie gar nicht die Taliban treffen, sondern die durchschnittliche afghanische Bevölkerung. Für diese Menschen ist der Alltag sehr prekär geworden. Das war da auch schon zuvor, aber die Armutsgrenze ist nochmal gestiegen. Also die Menschen, die am Existenzminimum leben, am absoluten Existenzminimum leben, die Anzahl dieser Menschen ist massiv in die Höhe gegangen. Vor allem in den letzten Monaten hat man das sehr stark gespürt. Der vergangene Winter war sehr hart für die Menschen in Afghanistan. Und die afghanische Diaspora hatte eigentlich auch sehr viel Arbeit leisten müssen, um die eigenen Verwandten, Bekannten und überhaupt auch ganze Dorfgemeinschaften zu unterstützen durch Spenden, durch Hilfszahlungen, durch private Hilfszahlungen. Ansonsten wären viele gar nicht durch den Winter gekommen.
Diese verheerende Wirtschafts- und Versorgungslage, Sie sagen, das hat mit den Sanktionen zu tun, über die wir nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Es hat sicherlich auch mit den Naturkatastrophen, mit der Dürre, mit den Erdbeben zu tun. Aber ist es auch hausgemacht?
Es war in vielerlei Hinsicht klar, dass Afghanistan als Nationalstaat ohne ausländische Gelder nicht überlebensfähig ist. Das war im vergangenen Jahr klar, das war auch vor 5 Jahren klar, das war auch vor 10 Jahren klar. Es gab hier nie einen ordentlichen Wirtschaftsplan. In erster Linie gab es eher eine kurzsichtige Kriegswirtschaft und ansonsten flossen die Milliarden von Geldern, die in das Land eben investiert wurden, hauptsächlich in die Taschen jener korrupten Politiker, die vor rund einem Jahr das Land verlassen haben. Zum Beispiel, weil Sie auch vorhin das Erdbeben erwähnt haben, eben vor einigen Wochen trafen heftige Erdbeben Afghanistan und plötzlich sah man wieder Bilder, vor allem aus den ländlichen Regionen des Landes im Südosten, wo man sich dachte, ja, okay, da gibt es ja gar nichts. Also es hieß immer wieder humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und so weiter. Aber am Ende hat wohl gar nichts die Menschen dort erreicht. Und es ist leider so. Hausgemacht ist es in der Hinsicht, dass natürlich auch viele Afghanen, die in den letzten 2 Jahrzehnten in der Politik das Sagen hatten, hier gar nichts gemacht haben. Das Geld war nämlich da.
Es soll jetzt wieder Geld geben. Eine internationale Geberkonferenz hat Ende März 2,4 Milliarden Dollar an Hilfe zugesagt, aber unter der Bedingung, dass dieses Geld direkt an Nichtregierungsorganisationen geht und eben nicht an afghanische Behörden. Können denn ausländische Hilfsorganisationen überhaupt in Afghanistan derzeit arbeiten?
Ausländische Organisationen, NGOs und so weiter sind in Afghanistan weiterhin präsent. Allerdings ist es natürlich nicht wirklich einfach, mit den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten. Ich denke, dass auch der Spagat, dass man die neuen Taliban-Machthaber ausschließt, um Hilfszahlungen quasi an ihnen vorbei durchzusetzen, dass dieser extrem schwierig ist. Und das macht es natürlich für die internationale Staatengemeinschaft nochmal schwieriger, in das Land zu investieren und den Menschen zu helfen. Ich denke auch, dass die Tötung von Azawahiri hier nochmal viele zum Nachdenken anregen wird und dass man eher noch weniger nun dazu geneigt ist, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Und meine Befürchtung ist dann, dass Afghanistan eben immer tiefer fällt und am Ende haben wir vielleicht einen Mega-Failed-State, ähnlich wie Somalia, wo eine brutale Miliz das Sagen hat, andere staatliche und nichtstaatliche Akteure irgendwie präsent sind und ja, das Land immer mehr zerfällt, während ausländische Akteure, regionale Akteure, aber eben zum Beispiel auch die Amerikaner, einfach immer wieder intervenieren, wie es passt, also auch Gewalt anwenden, wie es ihnen passt. Und man hat hier dann irgendwie einen rechtsfreien Staat, der eigentlich gar keiner mehr ist.
Dabei ist Afghanistan ja eigentlich potenziell zumindest ein reiches Land mit bedeutenden Rohstoffvorkommen, Gold, Kupfer, Lithium, Kohle, vieles andere lagert in großen Mengen in Afghanistans Boden. Warum werden diese Schätze nicht gehoben?
Ich denke, dass die Tatsache, dass eben Afghanistan so reich ist und dass es eben auch so viele Bodenschätze gibt, auch ein Grund dafür ist, dass vielleicht das Land immer mehr in einem desolaten Zustand fällt, so wie ich das gerade eben beschrieben habe, weil es dann auch viel einfacher ist für andere Akteure hier zu intervenieren und eventuell ans Schürfrechte zu gelangen oder das politische Geschehen zu beeinflussen, so dass viele dieser Bodenschätze zum Beispiel am Ende vielleicht eher bei den Chinesen oder bei sonst wem landen, aber nicht bei den Afghanen selbst, die sich eigentlich eben selber ernähren könnten, die eigentlich überhaupt kein Geld aus dem Ausland brauchen. Aber es fehlt einfach die Expertise. Auch in diesem Bereich wurde nichts gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und es muss jemand von außen her, der sagt, okay, wir helfen euch dabei. Leider ist die Politik meiner Meinung nach so, dass niemand ehrlich helfen will, sondern dass man immer in erster Linie an die eigenen Interessen denkt und die sind dann oft natürlich auch mit lokaler Ausbeutung und so weiter verknüpft.
Ja, und zumindest der Westen kann ja auch sagen, die Taliban-Regierung verachtet die Menschenrechte, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Aber sind denn die Taliban von heute die gleichen Fanatiker wie jene Taliban, die in den 90er Jahren, in den frühen Nullerjahren in Afghanistan eine Schreckensherrschaft errichtet hatten, oder haben die sich gewandelt?
Es gab in den letzten 20 Jahren Entwicklungen innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Es gab technologische Errungenschaften, vor denen sich auch die Taliban nicht entziehen können. In dieserlei Hinsicht kann man eine Veränderung auf jeden Fall feststellen. Die Taliban wissen, dass sie in gewissen Regionen des Landes nicht das machen können, was sie in den 90er Jahren gemacht haben. Aber, und das ist der Knackpunkt, ich bin der Meinung, dass die Taliban sich ideologisch überhaupt nicht verändert haben. Ich denke, dass die Taliban, die wir vor einem Jahr gesehen haben, also diese Medien-Taliban, die oft auch gut Englisch konnten und die auch an den Verhandlungen mit den Amerikanern in Katar beteiligt waren im Zuge des Abzugsdeals, dass diese Männer zu Recht als anders und vielleicht auch moderater eingestuft wurden von vielen Beobachtern. Das stimmt aber. Nun nach einem Jahr wird klar, dass diese Männer überhaupt nichts zu sagen haben innerhalb der Gruppierung. Und es sind wieder die Hardliner, die führen. Die Hardliner sagen, wir waren auch im Land, wir waren in den Dörfern, wir haben gekämpft, wir haben unsere Kinder geopfert. Und diese Leute, die haben wieder das Sagen. Man sieht das auch sehr eindeutig, zum Beispiel beim Thema Frauenrechte, ganz wichtig, weil mittlerweile wieder die Hälfte der Gesellschaft, eben Frauen, in vielerlei Hinsicht vom afghanischen Alltag ausgeschlossen werden. Es gibt immer noch Schulschließungen, also vor allem weiterführende Schulen, 7. bis zur 12. Klasse, die dürfen weiterhin nicht von Mädchen besucht werden. Und das hat damit zu tun, dass diese Hardliner das Sagen haben. Und die internationalistischen Taliban, die da ein bisschen moderater sind und auch anders denken und auch im Grunde gegen diesen Standpunkt sind und sagen, alle Mädchen sollen in die Schule, so wie eben alle Jungen in die Schule dürfen, die konnten sich nicht durchsetzen.
Wie fest sitzen die Taliban denn im Sattel in Afghanistan? Es gibt ja immer wieder Bombenanschläge eines Ablegers des sogenannten Islamischen Staats, der nennt sich ISKP. Es gibt eine nationale Widerstandsfront gegen die Taliban. Ist das gefährlich für die Machthaber?
Ja, vor allem die erwähnte IS-Zelle ist gefährlich. Das wissen auch die Taliban. Der IS ist mittlerweile fast im ganzen Land aktiv, im Untergrund. Und wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass er in der Lage ist, brutale Anschläge weiterhin durchzuführen und auch Taliban-Infrastruktur zu treffen, aber vor allem leider zivile Opfer, Minderheiten, die da immer wieder gezielt von diesen Terroristen getötet wurden. Es gibt auch Vermutungen, dass der IS von ausländischen Geheimdiensten in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird. Da ist wieder Pakistan im Raum. Pakistan hat in den letzten 2 Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht die Taliban unterstützt, um die Zentralregierung in Kabul zu schwächen. Und nun ist aber diese Zentralregierung in Kabul das Taliban-Regime. Und es gibt da einige, die meinen, dass eben deshalb der IS auch Unterstützung von außen bekommt. Der IS wird den Taliban weiterhin viele Probleme bereiten, meiner Meinung nach. Und sie wissen auch nicht, wie sie Herr der Lage werden. Ich denke, ein bisschen anders sieht es bei den nationalen Widerstandsmilizen aus. Das sind Überbleibsel des ehemaligen Militärs, des ehemaligen Geheimdienstes, ehemaliger Warlord-Strukturen und Milizen, die es da auch zuvor gegeben hat. Ich muss sagen, dass die Anzahl dieser Kämpfe meiner Meinung nach eher überschaubar ist und die Kämpfe, die auch stattgefunden haben, waren eher Scharmützel, die Taliban oft für sich entscheiden konnten, einfach auch aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit. Die Geschichte Afghanistans hat auch gezeigt, dass eine Miliz oder ein Widerstand oder Rebellen, die die Zentralregierung bekämpfen, diese Bekämpfung wäre stets unmöglich gewesen ohne Unterstützung von außen. Es muss einen anderen staatlichen Akteur geben, der den Rebellen unter die Arme greift, ihnen Infrastruktur anbietet, Waffen, Geld etc. Und im Fall der NRF sehe ich hier keine eindeutige ausländische Unterstützung. Ich habe den Eindruck, dass viele Akteure sowohl in Afghanistan als auch außerhalb des Landes, also internationale Akteure, einfach auch kriegsmüde sind und da nicht bereit sind, wieder einen neuen Krieg anzuzetteln.
Wir haben vorhin schon kurz die Lage der Menschenrechte in Afghanistan gestreift. Ein aktueller Bericht der UNO listet hunderte Fälle von Tötungen, von willkürlichen Verhaftungen, von Folter auf. Menschen verschwinden auch einfach. Was hören Sie aus dem Land? Wie scharf ist die Repression?
Die Repressionen sind da. Sie finden im Schatten statt. Sie betreffen auch verschiedene Gruppen. Journalisten oder Intellektuelle, die sich kritisch den Taliban gegenüber äußern. Sie treffen Überbleibsel der afghanischen Armee, sprich Ex-Soldaten, die verschwinden, die getötet werden. Namenlose Männer, die einfach ja, nicht mehr auftauchen. Sie betreffen auch Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen. Und eben, sie betreffen natürlich auch Frauen, einfache Menschen, die ihren Alltag nachgehen wollen. Die sind natürlich auch immer wieder von solchen Sachen betroffen. Ich meine, auch als ich das letzte Mal im Frühling in Afghanistan war, habe ich das selber gemerkt, weil es gibt zum Beispiel einfach sehr viele Taliban-Checkpoints in Kabul, im gesamten Land. Da wird dann auch mal heftig kontrolliert. Ich bin selber mehrmals an Checkpoints geraten, die dann mein Handy durchsuchen wollten. Ja, das wird zum Teil auch fast eskaliert. Die Taliban sind jetzt so der Big Brother im Land. Sie wollen wirklich in alle privaten Räume eindringen. Sie durchsuchen die Handys der Menschen. Sie haben Häuser und Wohnungen durchsucht in den letzten Monaten. Falls etwas Verdächtiges entdeckt wird, dann ist das ein großes Problem für die Betroffenen und das kann dann auch ihr Leben gefährden. Das betrifft eben vor allem Ex-Soldaten, aber auch Ortskräfte der Bundeswehr, der NATO, die weiterhin im Land verweilen. Diese Menschen müssen sehr vorsichtig sein und dürfen auch nicht enttarnt werden, sage ich mal, weil ansonsten haben sie mit Repressalien zu rechnen. Und diese Repressalien haben auch in den letzten Monaten und Wochen, also fast jeden Tag höre ich von irgendwelchen Freunden und Bekannten irgendwelche Dinge, die es vielleicht eher weniger in den Nachrichten schaffen, aber man sieht einfach, dass die Taliban brutal präsent sind und ihr Ding durchziehen.
Verschlechtert hat sich ja auch die Lage der Frauen. Amnesty International hat vorige Woche einen Bericht vorgelegt, in dem es heißt, die Frauen in Afghanistan erleiden so wörtlich einen Tod in Zeitlupe. Was bedeutet das konkret?
Ja, das bedeutet konkret, dass die Taliban sehr perfide vorgehen. Eben nicht nur generell bei Menschenrechtsverletzungen, sondern vor allem, was die Frauenthematik angeht. Es ist sehr verwunderlich, dass nur ein bestimmter Teil der Frauen nicht mehr in die Schule darf. Und zwar, wie bereits erwähnt, von der 7. bis zur 12. Klasse. Also die Oberstufe darf nicht mehr von Mädchen besucht werden. Viele fragen sich, okay, was soll das denn? Universitäten laufen weiterhin und die Unterstufe gibt es auch noch. Naja, aber wenn man das dauerhaft durchsetzt, dann gibt es irgendwann keine Frauen mehr, die in die Universität können. Ansonsten hat sich auch eine zunehmende Gender-Apartheid durchgesetzt, die im Interesse der Taliban liegt und die ganz klar deutlich macht, dass man den Frauen des Landes den Krieg erklärt hat. Natürlich besteht Afghanistan aus einer sehr konservativen und patriarchalen Gesellschaft. Frauen wurden in den letzten 2 Jahrzehnten auch unterdrückt daheim, also im privaten Räumen, im öffentlichen Raum. Es gab vieles, das einfach diese Missstände deutlich gemacht hat. Wir können uns vielleicht daran erinnern, wie diese junge Frau Farhunda vor einigen Jahren mitten in Kabul von einem Männermob getötet wurde und verbrannt wurde. Da haben nicht die Taliban in Kabul regiert. Also es gibt hier Missstände innerhalb der Gesellschaft, die ja nicht immer mit den Taliban zu tun haben. Das Ganze hat sich jetzt aber insofern verschärft, dass die Taliban einfach den Frauen viele Dinge verbieten wollen, nochmal zusätzlich und sie auch aus dem Alltag verbannen wollen. Es gibt Verschleierungsgebote, die durchgesetzt wurden und an denen sich mittlerweile auch viele im öffentlichen Raum halten aus Angst. Auch Journalistinnen, Medienschaffende. Man sieht auch, wie sich das afghanische Fernsehen verändert hat. Die Frauen sind verschleiert. Man sieht nur noch die Augen oder man sieht sie gar nicht mehr und sie werden durch männliche Kollegen ersetzt. Was das Reisen innerhalb des Landes betrifft, die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, sprich Frauen müssen mit männlicher Begleitung unterwegs sein. Öffentliche Parks sind nur noch an bestimmten Tagen für Frauen zugänglich. Es ist nicht überraschend, dass diese Tage nicht das Wochenende sind. Das Wochenende gilt für die Männer. Und unter der Woche, wo eigentlich jeder arbeitet oder zur Schule geht oder zur Uni geht, da dürfen dann die Frauen in den Park. Das sind so Sachen, die sich immer mehr durchsetzen und ausbreiten. Und die Taliban zeigen hier auch wenig Kompromissbereitschaft, weil es gibt zwar eben, wie gesagt, diese Stimmen, die auch dagegen sind innerhalb der Taliban, aber die konnten sich dann nicht durchsetzen.
Ich spreche heute mit dem Journalisten und Autor Emran Feroz über Afghanistan. Herr Feroz, Afghanistan hing viele Jahre lang am Tropf internationaler Hilfe, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Bis zu 75% der Staatsausgaben wurden durch ausländische Hilfsgelder bestritten. Mit der Machtübernahme der Taliban ist diese Unterstützung ja weitestgehend weggefallen. Ist also auch das Ausland, ist der Westen mit daran schuld, dass es den Menschen in Afghanistan heute so schlecht geht?
Ja, der sogenannte Westen ist meiner Meinung nach mit daran schuld, weil er in den letzten 20 Jahren aktiv in Afghanistan interveniert hat, präsent war und nicht dazu fähig war, eine langfristige Wirtschaft aufzubauen. Vieles, was die NATO dort gemacht hat, war einfach nur kurzfristige Kriegswirtschaft. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel florierte plötzlich die Wirtschaft in der Nähe von einem NATO-Stützpunkt. Bestes Beispiel hierfür ist etwa der Luftwaffenstützpunkt Bagram in der Nähe von Kabul. Da, also die Menschen um Bagram konnten in den 2000er Jahren, auch in den 2010er Jahren profitieren, weil es plötzlich Kunden gab, weil es plötzlich Verträge gab mit dem Stützpunkt. Viele Menschen besuchen diesen Stützpunkt, um ihrer Arbeit nachzugehen, als Koch, als Fahrer, als alles Mögliche, als Sicherheitsmann. Da gab es viel Arbeit, Händler in der Region profitierten, manche wurden steinreich. Ja, die Menschen waren damals zufrieden, aber das war keine echte Lösung. Warum? Weil klar war, dass irgendwann das Militär wieder weg ist. Und gleichzeitig hat man dann auch noch mit Leuten zusammengearbeitet und diese auch zu mächtigen Männern gemacht, bei denen klar war, dass auch sie keinen echten Wirtschaftsplan für das Land kreieren werden. Wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht in der Lage dazu waren, weil sie einfach keine Bildung hatten und nur den Krieg kannten, brutale Kriegsfürsten waren und sonst nichts. Und hauptsächlich eben an ihre persönliche Bereicherung gedacht haben. Diese Akteure wurden vom Westen hofiert. Man hat mit ihnen zusammengearbeitet. Man hat sich immer eingeredet, dass man von diesen Menschen abhängig ist und dass man diese Menschen vor Ort braucht, um den Antiterrorkrieg zu führen. Ja, es war klar, dass irgendwann das Ganze dann dementsprechend zusammenkrachen wird.
Vor allem die USA haben Sanktionen gegen Afghanistan verhängt. Sie sprachen von einer Kollektivstrafe gegen das afghanische Volk. Also sollten diese Sanktionen gelockert werden, Ihrer Meinung nach? Sollte Afghanistan wieder Zugang zum internationalen Finanzsystem bekommen, vielleicht auch zu seinen gesperrten Guthaben im Ausland?
Ja, das sollte es. Und natürlich ist hier die Frage, wie sollte man das handeln? Wie soll man das machen mit dem Taliban-Regime? Und irgendein Ausweg muss gefunden werden. Sie haben vorhin die Menschenrechtsthematik angesprochen, sodass eben viele Menschen oder viele Akteure im Westen sagen, wir arbeiten nicht mit Menschenrechtsverbrechern zusammen. Ja, bei allem Respekt, aber ich denke, das ist absolut unglaubwürdig und immer mehr Menschen bemerken das auch. In den ersten Tagen der Rückkehr des Taliban-Regimes, da hat ausgerechnet der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid selber gesagt, warum wollt ihr mit uns nicht zusammenarbeiten? Selbst wenn wir jede Woche Menschen hinrichten würden, was wir jetzt zurzeit nicht machen, aber selbst wenn wir das machen würden, würde das überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn der Westen sagt, nee, wir arbeiten jetzt mit euch nicht mehr zusammen. Warum? Weil einer der engsten Verbündeten des Westens, Saudi-Arabien, jede Woche eben Menschen hinrichtet und zu den brutalsten Menschenrechtsverbrechern der Welt gehört. Hier gibt es überhaupt keine Moral und mit solchen Akteuren arbeitet man dann doch zusammen. Also diese Doppelmoral, die ist eindeutig da. Und ich denke, dass halt hier auch der Westen in vielerlei Hinsicht einfach seine Glaubwürdigkeit verspielt hat.
Ist Afghanistan für den Westen vielleicht auch uninteressant, weil dieser Abzug vor einem Jahr ja höchst blamabel war und jetzt will man mit dem Land einfach gar nichts mehr zu tun haben, hat es abgehakt?
Ja, ich denke, das spielt auch eine Rolle, auf jeden Fall. Der Abzug war blamabel. Man ist einfach in das Land vor 20 Jahren einmarschiert ohne Plan und dann ist man wieder abmarschiert ohne Plan. Und man hat dort auch selber viele, viele Fehler begangen. Und ja, es gibt auch dunkle Kapitel, sehr viele dunkle Kapitel, über die ungern gesprochen wird. Stichpunkt westliche Kriegsverbrechen in Afghanistan und eben auch die erwähnte Zusammenarbeit mit Kriegsverbrechern, Warlords etc. Über diese Dinge will man nicht mehr sprechen. Es gibt hier auch keine Aufarbeitung und nichts. Ja, es stimmt, dass man deshalb wohl das Ganze irgendwie abhaken will. Der Punkt ist aber, dass das Vakuum dann eingenommen wird. Also das Vakuum, das der Westen dort hinterlassen hat, das wird von anderen Akteuren eingenommen werden, sprich von Regionalmächten, China, Iran, Pakistan, aber auch etwa Russland, was dort als Regionalmacht wahrgenommen wird. Diese Akteure sind dort und die Frage ist, will man denen wirklich das Spielfeld derart überlassen oder lernt man aus den eigenen Fehlern und versucht das Ganze nun irgendwie besser zu machen?
In welcher Art sind die dort wirtschaftlich? Nehmen die Einfluss auf die Politik, China zum Beispiel?
Richtig, also was sehr auffallend ist, ist, dass seit der Rückkehr der Taliban sehr viele Chinesen im Land präsent sind. Also man sieht das zum Teil auch auf der Straße. Und man fragt sich dann schon, okay, wer sind diese Menschen? Was geht hier eigentlich ab? Die Taliban selber sind auch sehr China-freundlich gestimmt. Die Chinesen haben den Taliban auf der internationalen Bühne oft den Rücken gestärkt. Und was auch erstaunlich ist, ist, dass andere Dinge dann von den Taliban komplett ignoriert werden. Zum Beispiel die Unterdrückung der muslimischen Uiguren durch den chinesischen Staatsapparat. Ich denke, Unterdrückung ist hier noch ein mildes Wort. Es ist eigentlich eine brutale, genozidale Politik, die dort stattfindet. Es gibt Lager, in denen Menschen landen. Also diese Thematik ist ja mittlerweile auch einigermaßen bekannt in Europa, in Deutschland. Und die Taliban interessieren sich nicht wirklich dafür. Es gibt sogar Vertreter unter ihnen, die sagen, dass das Ganze irgendwie Propaganda sei, westliche Propaganda gegen China. Und das macht hier schon die Nähe zwischen diesen Akteuren deutlich.
Wie könnte sich der Westen denn, wenn er wollte, engagieren? Könnte man da an eine Art Geben und Nehmen denken, also westliche Staaten und Entwicklungsorganisationen geben Geld nach Afghanistan, leisten Hilfe, wenn im Gegenzug die Taliban nachprüfbar die Menschenrechte, die Frauenrechte mehr achten? Und würden sich die Taliban auf so einen Deal überhaupt einlassen?
Ich denke, man sollte Zahlungen auf jeden Fall an diese Punkte knüpfen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei gewissen Taliban ankommt und das dementsprechend dann so gehandhabt wird. Natürlich gibt es keine Garantien, vor allem jetzt nicht. Nach dieser Sache mit Azawahiri hat sich das Ganze noch mal massiv verschlechtert. Aber ich habe zum Beispiel während meiner letzten Reise in Afghanistan bemerkt, dass in einigen Provinzen Todesurteile aufgeschoben wurden, weil es hieß, naja, wir können euch jetzt nicht umbringen, aufgrund der Tatsache, dass wir erstmal international anerkannt werden müssen und dass wir da eben Zusammenarbeit mit anderen Staaten vorantreiben und so weiter. Also da gibt es Kandidaten, die eigentlich hingerichtet werden sollten, laut Taliban-Gesetz aber weiterhin im Gefängnis verweilen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein eigenartiges Beispiel, aber für mich hat das ein bisschen zumindest verdeutlicht, dass so etwas schon wirken kann. Und wenn man diese politische Beziehung aufrechterhalten lässt und irgendwie in einer Art und Weise zusammenarbeitet, dann ist das vielleicht immer noch besser, als wenn das Land komplett zurückfällt, sich komplett isoliert, der Westen dort gar nichts mehr zu sagen hat und dann eben die Repressalien auch wieder zunehmen. Also die Aufmerksamkeit ist sehr wichtig und die darf nicht schwinden.
Zum Schluss will ich noch mal kurz auf die afghanischen Ortskräfte zu sprechen kommen, die Sie kurz schon erwähnt haben, also jene Menschen, die für deutsche Organisationen, für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben und jetzt immer noch in Afghanistan sind. Es ist ja bei der Luftbrücke im vorigen August nur ein kleiner Teil der Ortskräfte ausgeflogen worden nach Deutschland. Was wissen Sie über die Lage dieser Menschen, die noch da sind?
Es gibt immer noch zahlreiche Ortskräfte, die zum Beispiel mit der deutschen Bundeswehr zusammengearbeitet haben, die weiterhin im Land verweilen und die sich verstecken müssen, die untergetaucht sind, die massive Probleme haben und nicht weiter wissen. Ich denke, dass viele dieser Menschen bewusst zurückgelassen wurden. Ich denke, dass viele dieser Aufnahmeprozesse, die es zwar gibt, gar nicht so transparent sind, wie sie sein sollten, weil es meiner Meinung nach immer noch viel zu viele Ortskräfte gibt, die in Afghanistan verweilen, während zum Teil Menschen evakuiert wurden. Also ich gönne es diesen Menschen, dass sie weg sind, dass sie rausgekommen sind aus Afghanistan, das muss ich auch klarstellen. Aber es wurden auch viele Menschen evakuiert, die bei weitem nicht so gefährdet waren, wie zum Beispiel viele Ortskräfte, die immer noch im Land verweilen. Und da frage ich mich schon, wie kann das sein? Wie kommt das zustande? Was sind das für Prozesse, die da hinter den Kulissen stattfinden? Und warum kann das Ganze nicht besser und schneller gehen? Weil es geht hier wirklich um Menschenleben. Die Ortskräfte sind nochmal eine Extrastellung in Afghanistan. Also man kann sich vielleicht erinnern, dass die Taliban vor einem Jahr eine Generalamnestie ausgerufen haben, an der sie sich auch nicht halten, aber zumindest bewahren sie den Schein. Und man sieht immer wieder, wie zum Beispiel bekannte Ex-Politiker nach Kabul reisen und dort von den Taliban dann empfangen werden, obwohl sie einst für Korruption und so weiter bekannt waren. Eben gleichzeitig werden andere Menschen verfolgt, aber die Ortskräfte, für die gilt das alles gar nichts. Sie gelten weiterhin als Verräter, die mit dem Feind zusammengearbeitet haben und müssen dementsprechend mit harten Strafen, brutalen Verfolgungen und so weiter rechnen. Ja, das ist ziemlich problematisch, was da auch im letzten Jahr passiert ist und wie sich das immer noch durchzieht.
Der Journalist und Buchautor Emran Feroz heute zu Gast bei Tacheles. Vielen Dank.
Danke Ihnen.